Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Leonie Urbanschik und heute geht es um das Thema Datensicherheit von und für Journalistinnen. Ich sitze gerade am Schreibtisch zu Hause bei mir in der WG und bekomme Nachrichten ein, wie jeden Tag und auch verschiedene Mails. Meist ist es Spam. Doch nun ein kurzer Szenarienwechsel. Wir sind nun nicht mehr zu Hause und checken die privaten Mails, sondern sind im Büro. Auf unserem Bildschirm ist die Schlagzeile des Tages: Datenklau bei Banken, und wir berichten als JournalistInnen darüber. Unsere tägliche Kommunikation, vor allem auch in den Redaktionen, findet über unterschiedliche E-Mail-Dienstleister statt. Doch wie sicher ist diese Art der Kommunikation? Müssen wir vielleicht sogar jede unserer Mails schützen und sichern, oder sind das die meisten eh schon? Ann-Kathrin Weiß hat dazu ein paar Antworten. Sie ist Journalistin, Sicherheitstrainerin und arbeitet an der Universität Hamburg in einem Forschungsprojekt zu dem Thema Datensicherheit von und bei Journalistinnen mit.
Also Mails sind bei den Anbietern, die wir eigentlich alle benutzen, nicht automatisch verschlüsselt, beziehungsweise sie sind nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Und genau da fängt schon die Unterscheidung an und auch schon so ein bisschen die Verwirrung.
Die Verwirrung möchte ich nun doch ein wenig auflösen. Also, was bedeutet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Dafür stellen wir uns den Versand eines Briefes vor. Ich weiß selbst als Versenderin, was in diesem Brief steht und auch an wen er geht. Die Anbieter in diesem Fall, die Post, jedoch nicht. Was erkenntlich ist, ist der Empfänger, in dem Fall vielleicht eine Freundin von mir, und dieses ist auch bei der E-Mail der Fall. Bedeutet, insgesamt bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung weiß nur der Versender oder die Versenderin von der Mail, was der Inhalt ist, und die Empfängerin der Empfänger. Der E-Mail-Provider kennt nur den Weg bzw. zu wem diese E-Mail dann soll. Diese Sicherung gibt es jedoch nur bei bestimmten Programmen, wie zum Beispiel Proton-Mail, und muss auch von dem Empfänger und von dem Absender eingerichtet sein. Die gängige Variante bei den E-Mails ist die Transportverschlüsselung.
Das ist passiert auch, wenn wir eine Webseite aufrufen. Das ist dieses HTTPS-Protokoll. Das heißt, da ist schon mal die Kommunikation nach außen hin erstmal zum gewissen Grade vor einem Angriff geblockt sozusagen. Das heißt aber nicht, dass eben mein Mailanbieter nicht die Mail einsehen kann. Und genau deswegen wird es auch schon ein bisschen schwierig oder theoretisch einsehen kann, weil sie eben im Klartext auf dem Server dann liegt, weil der Mail-Anbieter ja die Nachricht auch weitervermittelt und wir kein zusätzliches Programm dafür benutzt haben.
Zusammengefasst bedeutet das, dass nur die Internet-Provider nicht mitlesen können. Der Anbieter, wie die Post bei dem Brief oder zum Beispiel GMX bei der Mail, können den Inhalt lesen. Geschützt ist die Mail damit nicht zu 100%. Müssen wir nun jede Mail verschlüsseln?
Nein, muss man definitiv nicht, einfach weil es uns in der Praxis sehr viel häufiger zur Falle werden würde, als dass wir tatsächlich Nutzen davon haben.
Okay, in der Praxis zur Falle, das klingt für mich nach viel Aufwand und ein zeitintensives Vorgehen. Aus diesem Grund stellt sich mir aber nun auch irgendwie die Frage, wie können wir die Szenarien denn richtig einschätzen und dadurch auch eine richtige Art der Verschlüsselung wählen?
Das ist eine ganz, ganz grundlegende Frage, immer wenn es um Quellenschutz, Informantenschutz und digitale Sicherheit geht. Reden wir hier gerade von einer Quelle, die uns unfassbar wichtige, einmalige, exklusive Informationen, Dokumente etc. Droppen möchte? Oder reden wir erstmal nur zum Beispiel von einer Protagonistensuche für einen allgemeinen Bericht? Da ist eine Verschlüsselung meiner Meinung nach, oder eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist da meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig, weil immer die Frage, wer könnte sich für diese Informationen interessieren und wer trägt Schaden davon, wenn diese Informationen im Worst Case von wem auch immer offengelegt werden, von den verschiedenen AkteurInnen. Und da muss man einfach ganz klare Abstufung treffen, weil sonst sind wir den ganzen Tag nur mit Quellenschutz beziehungsweise mit digitaler Sicherheit, mit den höchsten Standards beschäftigt. Und dass sich das nicht im Alltag etablieren konnte, das haben die letzten Jahre gezeigt.
Das bedeutet, in der einfachen Kommunikation mit KollegInnen brauchen wir keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Gefahr bzw. das Risiko, gehackt zu werden, ist sehr gering. Man selbst ist keine Gefahr bzw. besitzt keine Informationen, die gefährlich werden können. Die Transportverschlüsselung würde in diesem Fall in Ordnung gehen. Anderes Szenario. Wir recherchieren über eine Firma in der Gegend. Ein Informant, eine Informantin möchte vertrauliche Dokumente weitergeben. Die Sicherheitslage ändert sich drastisch. Wir als JournalistInnen können durch einen Hack die Informanten preisgeben und auch die Information. Damit wäre die Kommunikation und das Verschicken von den geschützten Dokumenten per Mail zu unsicher. Was nehmen wir daraus also mit? immer in Szenarien denken. Wann brauchen wir eine hohe Sicherheitsstufe und wann können wir auch per Mail ohne einen erhöhten Schutz kommunizieren? Doch wie kann ich das konsequent umsetzen? Gibt es so etwas wie einen Stufenplan, den ich nach und nach abarbeiten kann?
Also es ist natürlich schwer, das allgemein und für alle einzuschätzen, weil viele Faktoren einfach zusammenkommen. Also wozu berichte ich? In welchem Land berichte ich? Bin ich vielleicht aufgrund meiner eigenen Identität, gehöre ich einer Minderheit an? Bin ich exponiert? Beispielsweise kommuniziere ich meine Sexualität, meine sexuelle Orientierung offen? Zu welchem Regierungssystem recherchiere ich? Ist das Umfeld, mit dem ich in Kontakt bin, vertrauenswürdig? Oder sind auch Quellen dabei, die gegebenenfalls ein Interesse daran haben könnten, wiederum mich zu gefährden? Also könnte ich dahinter das Licht geführt werden? Könnten meine Berichte politisch stören? Habe ich aktuelle Geräte mit Sicherheitspatches etc.? Gab es in der Vergangenheit im ähnlichen Feld Angriffe auf andere JournalistInnen? Auf welcher rechtlichen Grundlage können Strafermittlungsbehörden in zum Beispiel Deutschland mit Unternehmen kooperieren, um meine Daten abzufragen? Das sind ganz, ganz viele Fragen, die alle aber zu diesem Risk Assessment gehören. Und dieses theoretisch, gerade bei längerfristigen investigativen Recherchen, muss natürlich auch so ein Risk Assessment, wie ich es auch von einem Dreh habe, wenn ich mich in eine brenzlige Situation begeben könnte, genauso muss ich auch im digitalen Raum damit umgehen. Das ist aber natürlich gleichzeitig relativ fern von meinem Arbeitsalltag als Journalistin. Und da muss dann einfach gewichtet werden, in welchem Bereich arbeite ich und brauche ich gewisse Sicherheitsmaßnahmen wirklich jeden einzelnen Tag? Oder habe ich jetzt zum Beispiel ein Projekt mit international arbeitenden JournalistInnen, wo wir, keine Ahnung, in Europa beispielsweise zu einem Firmennetzwerk recherchieren oder zu korrupten PolitikerInnen, wie es auch in den letzten Jahren immer wieder Veröffentlichungen dazu gab. Also das sind jetzt viele Fragen, die viele anreißen, die viele Aspekte mit reingehen. Es gibt verschiedene Modelle, wie auch zum Beispiel ein Threat Model, was man ausfüllen kann, womit Daniel Moosbrugger, mit dem ich ja zusammenarbeite, was er mit für die Deutsche Welle entwickelt hat. Das ist zwar mit dem Fokus auf Entwicklungszusammenarbeit, also auf NGO-Zusammenarbeit, aber daran kann man sich zum Beispiel auch orientieren.
Ich würde hier einmal einen kleinen Wissenseinschub meinerseits machen und dann direkt eine weitere Frage haben. Es fiel gerade das Wort Threat Modeling. Für alle, die nicht wissen, worum es sich dabei handelt. Bei diesem Modell geht es darum, das Risiko der eigenen Sicherheit besser einzuschätzen. Durch das Beantworten von verschiedenen Fragen, welche dann analysiert werden, zeigt sich am Ende eine mögliche Bedrohungslage. Wir modellieren somit das Risiko und leiten daraus dann ab, okay, wie wir uns zu verhalten haben oder am besten sollten. Weiter geht's. Nachdem du gerade die ganzen möglichen Fragen aufgeworfen hast, was passieren könnte und durch das Modell auch die Möglichkeit zur Einschätzung der Bedrohungslage vorgestellt hast, stellt sich mir nun die Frage, ob wir nicht alle ein wenig paranoid werden. Oder du vielleicht auch schon paranoid wurdest. Ich meine, gut, das Denken in Szenarien kann helfen, Situationen besser einzuschätzen, aber bei der Beschäftigung mit Verschlüsselung kommt ja doch irgendwie ein wenig Panik auf und man erwartet einfach hinter jeder Mail eine Phishing-Mail. Wie ist das bei dir, Ann-Kathrin? Kommt das bei dir auch vor, auch zum Beispiel Phishing-Mails?
Ja, tatsächlich ist mir das auch erst letztens passiert. Ich hatte also mit der Einführung von ChatGPT haben sich die Phishing-Angriffe, Phishing-Mails auf jeden Fall deutlich schon verbessert in ihren Wordings. Und ich habe in den vergangenen Wochen auf eine alte E-Mail-Adresse mehrere Phishing-Mails bekommen. Und als dann tatsächlich mal eine richtige kam von einem Zahlungsanbieter, war ich dann so, ja, okay, da gucke ich jetzt aber fünfmal hin und habe die tatsächlich ziemlich schnell das Phishing-Mail einfach einsortiert gehabt. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Das war jetzt nicht sonderlich schlimm in dem Fall. Aber ja, es kann natürlich eine gewisse Paranoia entstehen. Und das kann ich total nachvollziehen. Mir ging es, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema und dem Themengebiet auseinanderzusetzen, eigentlich ähnlich. Vor allem, weil digitale Sicherheit so viele verschiedene Level und Ebenen hat. Also wir reden hier über natürlich ganz, ganz viel Technik, IT-Sicherheit, Informatik, was viele von uns nicht gelernt, nicht studiert haben. Und gar nicht auch erst anwenden müssen, wenn sie beispielsweise fest in Redaktion arbeiten, dann kriege ich vorgegeben, hey, hier ist das Handy, hier ist der Laptop und hier ist die Login-Seite und hier ist noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung vielleicht sogar. Und dann kann ich mir als Journalistin in dem Haus einfach erstmal relativ wenige Sorgen machen, vermeintlich.
Neben den festen Redakteuren gibt es ja auch noch die freien Journalistinnen. Diese müssen sich komplett selbst organisieren und damit auch für ihren eigenen Datenschutz und den von möglichen Informantinnen garantieren. Wenn wir nun weggehen von der Mail als ein gesicherter Raum, bei dem vor allem für Freie die Arbeit für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu aufwendig ist und hin zu einem einfachen Weg gehen möchten, landen wir bei den Messengern. In diesem Bereich geraten bestimmte Dienste aber auch immer wieder in Schlagzeilen, weil sie zum Beispiel nicht korrekt ihre Daten schützen. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ob wir nicht einfach komplett von allen Anbietern uns fernhalten sollten, aber das wäre natürlich ja auch irgendwie nicht möglich.
In einer idealen Welt würden wir uns von großen Anbietern, die nachweislich viele Daten von uns weitergeben, an Dritte, an Werbepartner weitergeben, würden wir uns davon fernhalten. In einer idealen Welt, in einer Utopie. Aber in der Realität, gerade auch im kollaborativen Journalismus, ist das einfach utopisch. Das ist nicht realistisch, das funktioniert nicht, weil wir beispielsweise keine echte verschlüsselte Alternative zu Google Docs haben. Also wo wir kein Open-Source-Angebot haben, kein Ende-zu-Ende verschlüsseltes, anonymisiert nutzbares Angebot, das auch noch im Browser sehr, sehr flüssig funktioniert. So, es gibt 1, 2, 3 sehr wenige Alternativen, die man benutzen kann, aber die haben dann auch einfach in der Anwendung deutliche Abstufungen. Also die sind dann einfach nicht so smooth, wie wir es gewohnt sind. Und wir haben dann inzwischen, was WhatsApp, Slack und Co. betrifft, haben wir einfach schon einen sehr hohen funktionalen Standard und wir sind faul und wir sind bequem und wir wollen das natürlich, dass uns der Dienst da so gut wie möglich sozusagen entgegenkommt. Wovon ich immer abraten würde, wäre Dienste zu verwenden, bei denen es nachweislich Sicherheitslücken gibt oder wo wir wirklich von einer missbräuchlichen Verwendung unserer Daten wissen. Das heißt, gab es irgendwelche bei einem Passwortmanager, wo es auch immer wieder Updates gibt, wo sich Dienste und Anbieter und Serverstrukturen verändern, dass ich da einen Blick drauf habe, muss ich den jetzt vielleicht wechseln, weil dort einfach zu viele Sicherheitslücken, zu viele Daten abgeflossen in der Vergangenheit. Bei den meisten großen Diensten wie Slack und Co., die wir benutzen, ist das aber eher nicht der Fall. Und häufig sind es ja auch Entscheidungen, die wir als Individuum gar nicht treffen können, weil unsere Redaktion, unser Team, unser Medienhaus das vorgibt, mit dem wir arbeiten. Das heißt, da geht es dann eher um die Frage, wie kann ich die gängigen Services nutzen, aber mit einem erhöhten Sicherheitsstandard? Also habe ich zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für das ganze Team aktiviert? Löschen wir die Nachrichten oder die Dokumente? Welche Dokumente laden wir überhaupt in eine Cloud hoch?
Direkt an die Cloud anschließend und eine Frage an die ZuhörerInnen. Wie lange habt ihr schon nicht in eure Google Drive Cloud geschaut? Ich würde sagen, ich erst letzte Woche, weil ich darin arbeite. Aber wenn die Antwort lautet, länger nicht, dann schaut rein und sortiert die Dokumente aus. Und zwar diejenigen, die für mehrere freigegeben sind und die ihr nicht mehr braucht. Dann habt ihr schon den ersten Schritt zur Datenhygiene vollzogen. Da du an Katrin Google Drive auch angesprochen hast, wie geht es dir mit der Plattform?
Da sind verdammt viele freigegebene Dokumente drin. Da sind in sehr vielen Fällen, gerade am Ende eines Projekts, wenn man auch erstmal happy ist, dass das Projekt vorbei ist, tendiert man dazu, den Laptop zuzuklappen und dann erstmal alles zu vergessen. Aber die Recherche hört nicht dann auf, wenn mein Text online gegangen ist oder der Film veröffentlicht ist, sondern die Recherche hört dann auf, wenn ich verantwortungsvoll die Daten dann auch entweder entsorgt habe, archiviert habe und dann eben auch vielleicht die Services, die ich genutzt habe, dann da auch säubere, in Anführungszeichen, damit dann einfach keine alten Datenspuren rumliegen, die dann irgendwann einem zum Verhängnis werden könnten. Wie gesagt, Stichwort Phishing-Attacke und man war bei Google Drive noch auf dem Berufslaptop eingeloggt oder so.
Neben Google Drive sind vor allem bei jüngeren JournalistInnen, und dazu zählen wir auch, wir sind beide auf jeden Fall unter 30, die sozialen Netzwerke eine Plattform, um gesehen zu werden. Und das wird auch immer wichtiger. Zudem wird auch der Bereich, sich selbst als Marke zu verkaufen, größer. Gleichzeitig bergen diese Netzwerke auch große Gefahren. Ich habe meinen eigenen Account auf öffentlich, genau aus diesen Gründen. Ich möchte, dass Leute sehen, was ich mache, was ich journalistisch vielleicht publiziere. Und da ich auf Instagram auch Freunde erreiche, ist mein Account öffentlich. Und jede könnte mich wahrscheinlich mit ein paar Klicks finden. Ich bin zwar nicht mit Klarnamen da, dennoch würde ich behaupten, lange recherchieren muss man nicht. Und dies ist auch von mir so gewollt. Wie siehst du das aber an, Katrin? Social Media, ja oder nein? Schwierig oder nicht schwierig?
Also insgesamt bietet Social Media natürlich eine riesige Angriffsfläche. Also wir haben eigentlich zwei Szenarien, nämlich zum einen all die Daten, oder wir haben zwei Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Nämlich zum einen die Daten, die wir den Betreibern zur Verfügung stellen, also dass wir an sich Services nutzen. Also wir reden hier von Instagram, Facebook, TikTok, von denen wir gerade auch bei TikTok nicht 1000%ig wissen, wie unsere Daten genutzt werden, wie die an Werbetreibende weiterverkauft werden. Zu Meta, zu dem Konzern, gab es in den letzten Jahren viel Berichterstattung. Auch bei TikTok wissen wir zumindest, es ist ein chinesischer Konzern, der an vielen Stellen den Datenschutzstandards, die wir auch eigentlich an Mail-Provider oder Messenger-Dienste, also Standards, die wir dort erheben, die dort wiederum ignoriert werden. So. Und am Ende sind es kommerziell getriebene Unternehmen, die davon leben, unsere Daten für Werbeplätze unter anderem weiterzuverkaufen. Das ist der eine Part. Der andere Part ist, wir geben bei Social Media extrem viel Preis. Ob bewusst oder unbewusst. Sobald unsere Profile öffentlich sind, machen wir das mit allen. Wenn unsere Profile auf privat gestellt sind, machen wir das mit einer Auswahl von Menschen. Aber am Ende erzählen wir sehr, sehr viel über unsere Routinen, über unsere Standorte, über unsere Angehörigen, Freunde, Familie, Geburtstage, Vorlieben, Sportclubs etc. Prinzipiell gehen wir sehr, sehr offen mit sehr sensiblen Informationen eigentlich um, was gegen uns verwendet werden kann und auch, wo es Beispiele gibt, dass es gegen einen verwendet wird. Das heißt, Social Media ist einer der essentiellen, der fundamentalen Bestandteile, wenn es um Doxing-Angriffe geht. Das heißt, wenn Informationen über Personen gesammelt und veröffentlicht werden, um die Person einfach im Netz noch angreifbarer zu machen oder aber sogar ihre physische Sicherheit am Ende zu gefährden, wovon es auch Beispiele gibt. Wir servieren sehr viele Informationen einfach auf einem Silbertablett und wenn jemand zugreifen möchte, gerade bei öffentlichen Profilen, kann das eben, dann haben wir da eine gewisse Rolle dabei gespielt. Das heißt nicht, dass wir nicht auf Social Media unterwegs sein sollten. Gerade für junge und freie JournalistInnen ist auch eine Selbstpräsenz und eine Online-Präsenz extrem wichtig. Gerade auch, wo einfach von der Öffentlichkeitsplattform her Twitter auf einem anderen Level noch weggebrochen ist im letzten Jahr, also was einfach nicht mehr dasselbe ist, was für viele JournalistInnen, PolitikerInnen, für Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit arbeiten und in der Vernetzung arbeiten, ja ein extrem wichtiger Bestandteil war. Das heißt, viele sind schon in den letzten Jahren für den Spaß auf TikTok umgezogen. Instagram hält sich auch gerade immer noch in jüngeren Generationen auch einfach immer noch sehr stabil von den Nutzungszahlen. Und da kommt dann sehr, sehr viel Privates, Berufliches etc. zusammen. Und gerade wer mit Klarnamen dort unterwegs ist, sollte sich auf jeden Fall dessen bewusst sein. Das heißt nicht, dass man insgesamt nicht dort stattfinden kann oder dort stattfinden sollte. Es ist auch für Recherche und für Quellenkontakte etc. Wichtig. Auch ich selbst arbeite viel mit Kontakten über Instagram. Das heißt aber nicht, dass ich nicht darüber nachdenke und genau darüber nachdenke, mit welchen Privatsphäre-Einstellungen ich gerade auch mein Privatleben teile auf Social Media. Und ich glaube, das haben hoffentlich alle auf dem Schirm in unserem Alter.
Ich hoffe natürlich nicht nur in unserem Alter, sondern generell bei der Nutzung von den sozialen Netzwerken. Bedeutet für mich aber auch, dass ich ruhig auf Instagram weiter öffentlich sein kann, aber dann besonders darauf achten sollte, was und mit welchen Informationen ich etwas poste. Nun weg von Social Media. Du setzt dich ja schon länger mit dem Thema Datensicherheit auseinander und wir haben auch in diesem Gespräch schon über die Verwendung von Social Media, aber auch von Google Drive gesprochen. Glaubst du, dass wir nicht auch einfach ein wenig faul sind? Also um uns einfach mal mit diesen Themen intensiver auseinanderzusetzen?
In der Theorie wissen ganz viele Menschen, dass das ganz, ganz wichtig ist. In der Praxis scheitert es dann aber an der Umsetzung. Das kann verschiedenste Gründe haben. Das ist ja auch ein großer Faktor, den die Uni Hamburg jetzt untersuchen möchte in ihrem Forschungsprojekt, wo Daniel Moosbrugger und ich auch mitarbeiten, wo wir die Trainings dann durchführen wollen, weil wir eben wissen wollen, wie ist denn eigentlich der Standard, weil es dazu auch wenig Erhebungen gibt. Und weil es dazu wenig, ich sage jetzt mal, Konsens gibt. Ja, Programme oder Veranstaltungen wie Netzwerkrecherche geben da natürlich einen großen Austausch für jene, die sich aber ohnehin schon für dieses Thema interessieren. Und viel wichtiger ist ja eigentlich die Frage, wie sieht es sozusagen in der breiten Masse aus? Wie gesagt, nicht jede einzelne Person, die im Journalismus arbeitet, braucht auch Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mails. Aber so ein gewisser grundlegender digitaler Schutz ist auch einfach für jeden einzelnen Menschen, der ein Smartphone besitzt, der ein internetfähiges Gerät besitzt, einfach wichtig. Ich würde deswegen nicht sagen, dass an sich der Umgang damit sorglos ist. Das passiert, glaube ich, noch viel häufiger im privaten Bereich, wo wir dann faul sind, wo wir Shopping-Accounts miteinander verknüpfen, wo wir bei fragwürdigen Anbietern vielleicht unsere Daten hinterlassen, wo wir dasselbe Passwort x-mal verwendet haben und so weiter. Also da werden wir eher leichtsinnig und manchmal halt auch einfach ein bisschen faul. Im Journalismus würde ich eher von einer gewissen Überforderung im Alltag, aber auch in der Theorie einfach davon eher sprechen. Das heißt, viele, die keinen Zugang gerade zu technischen Fragen haben, sehen da erstmal eine ganz, ganz große Wand von sehr vielen komplexen Fragestellungen, Themen und Anforderungen und wissen gar nicht, wo sie erstmal überhaupt anfangen sollen. Dabei sind viele Fragen oder viele Maßnahmen in der digitalen Sicherheit auch Sachen, die ich vielleicht einmal aufsetze, die ich dann noch pflegen muss. Das ist gar keine Frage. Also das beste und wichtigste Beispiel ist hier vielleicht das Passwortmanagement und die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das dauert, das habe ich nicht in 5 Minuten alles aufgesetzt. Aber es ist auch etwas, wenn ich das schon mal etabliert habe und wenn ich das im Alltag umsetze, dann bin ich da schon ganz, ganz vielen Menschen einfach voraus. Aber die Zeit ist halt hier eine wertvolle Ressource, die dann auch einfach eingesetzt werden muss. Und gerade als Freie hat man natürlich auch immer 1 Million Dinge zu tun. Und da dann eben neben Buchhaltung, neben Steuer machen, recherchieren etc., dann da auch noch zu sagen, aha, und hier muss ich mich jetzt auch noch mit digitaler Sicherheit auseinandersetzen. Das ist ja jetzt noch ein weiterer Punkt, wo ich auch schon als meine eigene Marketingperson agieren muss und so weiter und so fort. Verstehe ich komplett jede Person, die da einfach Zeit sparen möchte und Energie sparen möchte. Im Ergebnis setzen sich dann einfach viele gar nicht damit auseinander. Und das ist natürlich dann auch wiederum der Fehler. Ja, gleichzeitig den Startpunkt zu finden, dass das für viele schwierig ist, verstehe ich total. Es zeigen aber sowohl Beispiele aus Medienhäusern, aus Redaktionen, aus Teams, aber auch von Einzelpersonen, dass das, was uns droht, wenn wir dann eben Opfer von zum Beispiel auch von einer Trollkampagne schon werden oder von einem Doxing-Angriff, von einem Phishing-Angriff, dass die Konsequenzen viel, viel schwerwiegender, anstrengender und nerviger sind und auch tatsächlich physisch sicherheitsgefährdend sein können, als wenn wir uns im Voraus damit auseinandergesetzt hätten. Aber das ist natürlich auch leicht gesagt in einen leeren Raum hinein. Und da werden dann alle ganz doll nicken und sagen, ja, das wissen wir ja eigentlich auch. Und deswegen hilft da, glaube ich, auch Stand heute nur, zum Glück Teil meines Jobs, da immer wieder so ein bisschen Awareness dafür zu schaffen, bis dann doch vielleicht mal in einer utopischen Welt jeder Journalist, jede Journalistin eine grundlegende digitale Sicherheitsausbildung oder zumindest ein grundlegendes Training mal absolviert hat.
Okay, fassen wir zusammen. Datensicherheit kann einfach sein, man muss sich jedoch auch die Zeit nehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Kommunikation über Messengern können ein vereinfachter Weg sein, um die eigenen Gespräche zu verschlüsseln. Methoden wie das Durchgehen der Persönlichkeitseinstellung aus Social Media und die Einrichtung eines Passwortmanagers sind vielleicht am Anfang zeitaufwendig, schützen mich dann im späteren aber vor Konsequenzen. Anschließend daran, wie können sich JournalistInnen, die Zuhörerinnen in diesem Bereich fortbilden und welche Ressourcen stehen Ihnen, aber auch vielleicht mir zur Verfügung im Bereich der Datensicherheit?
Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich viele JournalistInnen, auch wenn es natürlich einen großen Markt an Freien gibt und die selbstverantwortlich dafür sorgen müssen, dass sie sich weiterbilden, dass sie für die Trainings bezahlen etc., gibt es aber ja auch viele in der Branche, die fest angestellt oder als feste Freie arbeiten, auch bei den Landesrundfunkanstalten und die sich da so ein bisschen darauf verlassen können, dass oder verlassen können müssen, dass ihre Häuser auch sich mit der Frage auseinandersetzen. Das heißt, wenn ich bei einer öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalt arbeite, dann heißt es nicht, dass nur weil ich jetzt Bedarf an diesem Training habe, dass das auch sofort auf den Plan gerufen wird. Aber ich habe natürlich gewisse Angebote wie die ARD-ZDF-Medienakademie oder auch eben interne Campusmodelle, bei denen ich mich dann weiterbilden kann, wo es zumindest Dinge in diesem Bereich hoffentlich gibt. Und wenn nicht, wo ich auch einfach mal bei den zuständigen Stellen nachfragen kann, ob denn etwas in diesem Rahmen angeboten ist oder in einem Investigativteam, ob man da denn nicht mal freibuchbare TrainerInnen einlädt. Gerade vor größeren Projekten, von einer größeren Recherche. Insgesamt steht da aber ja ohnehin auch noch diese Infrastruktur von einer IT-Sicherheit, also von der IT-Abteilung des Hauses einfach hinten dran. Das limitiert natürlich auch meine eigenen Entscheidungen in der Frage, welche Dienste möchte ich wie nutzen. Viele Dinge, die ich als Trainerin empfehle, da heben dann viele Teilnehmenden trotzdem natürlich die Hand und sagen, aha, bei uns ist das aber so und so, bei uns muss man dieses und jenes beachten. Also das nicht, dass das konträr verläuft, aber man muss zumindest auf die Situation dann nochmal der IT-Sicherheit dort achten, auf die Anforderungen etc. Wenn ich jetzt gerade frei arbeite oder auch einfach ein persönliches Interesse daran habe, mich da noch weiterzubilden, es gibt tolle Fachveranstaltungen beziehungsweise einzelne Vorträge, auch zum Beispiel Netzwerk Recherche. Es gibt sehr gute Newsletter, egal ob es um OSINT-Recherche geht oder rund um digitale Sicherheit, auch mit Updates rund um die derzeitigen Sicherheitslücken und Unternehmen von Heise beispielsweise. Es gibt den, wenn man sich ohnehin mal mit dem Thema Netzwelt auseinandersetzen möchte, natürlich den Spiegel-Newsletter. Da gibt es schon frei verfügbare Angebote. Da muss man aber natürlich auch gucken, dass man sich nicht zu sehr verzweigt. Es muss niemand von uns nebenbei irgendwie Informatik studieren. Es gibt ja verschiedene Fortbildungsinstitutionen generell in Deutschland und die meisten oder viele von ihnen bieten auch digitale Sicherheit an. Wenn ich könnte als frei, würde ich lieber ausführlichere Trainings dazu buchen, weil ein 2-3-stündiger Workshop ist zwar schön, gerade wenn da aber versucht, sehr viele Bereiche abzudecken, ist das natürlich auch vielleicht eher so ein kleines Pflaster oder auch erstmal einfach nur der erste Eindruck von dieser ganzen Thematik digitale Sicherheit, denn als wirkliches Grundlagentraining zu verstehen. Also wenn ich mir das finanziell leisten kann, würde ich auf jeden Fall ein grundlegendes Training empfehlen, um da dann eben auch zu gucken, welche Parts davon sind für mich in meiner weiteren Arbeit relevant. 2 Trainingsstätten abonnieren, um da einfach up-to-date zu bleiben. Das ist sowieso ein Teil unseres Jobs. Und wenn ich in einem Team arbeite oder in einer Redaktion arbeite, da dann auch einfach zu fragen, hey, können wir sowas mal für uns als Team buchen oder können wir auch einfach mal uns darüber unterhalten, weil bei uns niemand darüber spricht, wie wir eigentlich mit Quellenschutz, wie wir mit Informantenschutz umgehen und warum eigentlich alle nur unterschiedliche Cloud-Lösungen für sich selbst irgendwie gesucht haben. Weil am Ende müssen wir alle begreifen, dass digitale Sicherheit keine optionale Weiterbildung in irgendeinem kleinen Bereich ist. Das ist auch kein entspannter Tagesausflug irgendwie von der redaktionellen Arbeit, sondern das ist etwas, wo ohnehin schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel geschlafen wurde und wo jetzt Leute, wo sowohl Verantwortliche als auch einzelne journalistische AkteurInnen anfangen sollten, ihr grundlegendes Setup selbst aufzubauen, wenn es schon die Redaktionen an sich nicht tun.
Ja, mit diesen Tipps würde ich sagen, entlasse ich nun auch euch als ZuhörerInnen. Ich hoffe, dass die Informationen geholfen haben und sage noch einmal vielen Dank an Ann-Kathrin. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Das freut mich.
Und deswegen nur noch Tschüss und auf Wiedersehen.